Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. In der kommenden Stunde beschäftigen wir uns mit folgender Frage: Depression und Glaube, ist das ein Widerspruch? Vielleicht geht es Ihnen selber manchmal so. Sie sind eigentlich religiös, aber haben den Eindruck, dass Sie oft depressive Verstimmungen haben und das bereitet Ihnen vielleicht Schuldgefühle. Oder Sie kennen bekannte Menschen, bei denen das so ist. Breit angelegte Studien zeigen aber, dass überzeugte religiöse Menschen, also die ihren Glauben verinnerlicht haben, ihn auch verantwortlich leben, dass diese Menschen gesünder leben und weniger suchtanfällig sind. Danach haben religiöse Menschen auch weniger Depressionen, wenn andere körperliche Grunderkrankungen vorliegen. Herrscht nicht auch die Meinung vor, dass gläubige Menschen eigentlich nicht depressiv sein dürften, weil sie doch selbst in leidvollen Erfahrungen einen über das diesseitige Leben hinausreichenden Lebenssinn verinnerlicht haben? Dennoch kommt Dr. René Hefti, Leiter der christlichen Privatklinik SGM Langenthal in der Schweiz, zu dem Eindruck, dass Depressionen bei Christen eher gehäuft sind. Und aus dieser christlichen Privatklinik SGM in Langenthal bin ich jetzt mit dem Diplomtheologen und Diplompsychologen Franz Fischer verbunden. Ich grüße Sie recht herzlich. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Frau Engert.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind bereits 10 Jahre in der Schweiz, haben seit 4 Jahren den psychologischen Dienst in der christlichen Klinik Langenthal aufgebaut. Das ist eine private Klinik, die über 36 Betten verfügt und den Schwerpunkt Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie hat. Ja. Sie selber sehen den Glauben als Ressource an. Sie sind auch selber geprägt von der ignatianischen Spiritualität, sind auch gerade dabei, sich weiter zu bilden in Gestalttherapie und machen eine Abschlussarbeit. Also Sie sind auch umfangreich, ja, interessiert auch an Fragen der Spiritualität und inwieweit das auch eine Auswirkung auf die psychische Gesundheit eines Menschen hat. Und ich denke, es ist auch so, dass diese Themen Religion, Spiritualität und wie sie sich denn auf den Menschen, auf deren Gesundheit auswirken, dass das auch immer ein Thema mit zunehmender Bedeutung ist, zumindest was die Anzahl der Artikel in Fachzeitschriften anbelangt. Also ein Thema, das durchaus aktuell ist, mit dem wir uns heute beschäftigen und das wir heute ja hinterfragen wollen. Meine Eingangsfrage, Herr Fischer, können religiöse Menschen eigentlich wirklich krankhaft depressiv werden? Denn es schwingt doch oft die Meinung mit, dass ein guter Christ doch nicht depressiv sein könne. Wie ist denn da Ihre erste Einschätzung?
Ja, da haben Sie natürlich recht. Man kann das provozierend vielleicht so auf den Punkt bringen: Wer nach dem Evangelium lebt, und das tun ja die Christen, also wer eine frohe Botschaft lebt, der kann doch nicht bedrückt sein. Oder auf die Sucht gewendet, wer sich ganz von Gott abhängig macht, der kann doch nicht von was anderem ganz abhängig sein, wie beispielsweise Innersucht. So könnte man denken. Mhm. Aber nun tut natürlich der Glaube auch nicht vor einer Krankheit schützen, und auch psychische Krankheiten sind ganz normal Krankheiten wie andere auch. Und gerade die Depression hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten an Verbreitung in den Industrienationen sehr zugenommen. Und die WHO geht von 10% Erkrankten in der Bevölkerung aus, und das ist eine ganz ordentliche Zahl.
Sie sagen selber, die Depression ist Volkskrankheit Nummer 1 geworden und wurde als Krebs des 21. Jahrhunderts bezeichnet.
Ja, genau.
Ist das so krass?
Ja, das ist krass, weil Depression sich oft auch verbindet, beispielsweise mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und dann steigt das Todesrisiko drastisch. Das ist ganz deutlich nachgewiesen inzwischen. Hm. Und man vermutet, dass das an Lebensstilfragen liegt, und natürlich ist das auch ein Bild der Gesellschaft.
Also Depressionen sind ernst zu nehmen. Vielleicht vorab noch die Frage, woran erkennt man eine krankhafte Depression, Herr Fischer? Ist das erst dann behandlungsbedürftig, wenn ein Mensch sein Alltagsleben nicht mehr alleine bewältigen kann, oder sollte auch eine Therapie und eine Diagnose schon vorher einsetzen?
Ja, man muss da genauer hinschauen. Wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, seinen Alltag zu bewältigen, dann liegt bereits eine ganz schwere Depression vor. Aber therapiebedürftig ist Depression auch schon vorher. Aber vielleicht ist noch wichtig, zuerst den Unterschied von der Depression zu einer normalen Trauerreaktion aufzuzeigen.
Ja.
Die sind ja so leicht gar nicht auseinanderzuhalten auf den ersten Blick. Der entscheidende Unterschied ist, dass bei einer Depression nicht nur Gefühle wie Traurigkeit und Niedergeschlagenheit, Bedrücktheit da sind, also die depressive Stimmung, sondern es ist auch eine negative Sicht von sich selber, also dass der Selbstwert in Mitleidenschaft gezogen ist. Und daraus folgt dann auch, dass eine negative Sicht von der Welt und auch eine negative Sicht der Zukunft sich einstellt. Also das ist bei einer normalen Trauerreaktion, wenn jemand beispielsweise einen Bekannten oder Angehörigen verloren hat, ist das nicht der Fall, dass der Selbstwert in Mitleidenschaft gezogen wird. Dazu kommt, dass bei einer Depression in der Regel verschiedene Bereiche betroffen sind. Also es sind nicht nur die Gefühle, sondern es sind auch die Gedanken und es sind auch körperliche Symptome wie Schlafstörungen. Und es ist auch der Antrieb gehemmt oder auch gesteigert, das gibt es auch. Also da kommen eine ganze Reihe von weiteren Symptomen dazu, die je nach Bild unterschiedlich ausgeprägt sein können. Und es müssen auch nicht immer alle Bereiche gleich betroffen sein. Aber in der Regel ist es nicht einfach nur eine bedrückte Stimmung, obwohl das als Kernsymptom gilt.
Also das entscheidende Kriterium, sagen Sie, woran man jetzt eine Depression als eine krankhafte erkennen und einstufen kann, sind diese drei Punkte: die negative Sicht von sich selbst, also das gestörte Selbstwertgefühl, die negative Bewertung der Umwelt und auch die Hoffnungslosigkeit, die negative Bewertung der Zukunft.
Das ist in der Unterscheidung von einer Trauerreaktion, sind das die wichtigen Punkte.
Wie ist das jetzt, Herr Fischer? Sie sagen ja auch, dass einer Depression häufig ein Grundkonflikt zugrunde liegt. Welche Grundkonflikte können das sein?
Also, was wir jetzt besprochen haben, das ist die Ebene der Symptome, wo man eine Diagnose stellen kann. Es gibt auch andere Sichtweisen, die von der psychodynamischen und psychoanalytischen Tradition herkommen. Da geht es mehr um die Ursache, also wie entstehen psychische Krankheiten. Und in diesen Schulen wird der depressive Grundkonflikt formuliert oder beschrieben. Und es ist im Grunde die Sehnsucht nach einer Beziehung, nach einem Gegenüber und die Enttäuschung, dass die Beziehung nicht in der nährenden, positiven Form möglich ist. Und daraus folgt dann die Verzweiflung des Selbst. Und in diesen Theorien ist die Annahme, dass dieser depressive Grundkonflikt, wie das heißt, in einem frühen Stadium in der Kindheit entsteht. Also nochmal, dieser Grundkonflikt, einfach die Sehnsucht nach Nähe zu einer vertrauten Person und die Enttäuschung, das heißt dann auch die Vorstellung, ja, ich krieg's ja sowieso nicht. Ich komme da nicht hin und ich fühle mich dann den Menschen gegenüber abgeschnitten oder nicht zugehörig, heimatlos auf eine Art. Und daraus folgt dann die Verzweiflung, die dann zu ganz unterschiedlichen Symptomen führen kann. Das ist eben der Unterschied zu der Symptomorientierung. Aus dem depressiven Grundkonflikt können dann unterschiedlichste Krankheitsmuster entstehen.
Heißt das, dass diese Grundkonflikte eher in Suchtverhalten führen?
Das ist eine Möglichkeit. Also man kann den Schmerz, der dann aus dem depressiven Grundkonflikt resultiert auf verschiedene Arten ja damit umgehen. Und es müssen keine krankhaften Arten sein. Eine weit verbreitete Art ist, anderen zu helfen, also die altruistische Verarbeitung. Indem man sich um andere kümmert, erreicht man ja genau das, was man anzielt, nämlich die Nähe. Aber es ist keine bedingungslose Nähe, die mir einfach geschenkt ist, sondern ich muss was dafür tun und das stabilisiert sozusagen das System, das innere System, und es geht in der Regel ja auch gut, es sei denn, es kommen besondere Belastungsmomente, dann sogenannte Auslöser, wie beispielsweise Trennungserlebnisse oder Auszug der Kinder, aber auch positive Erlebnisse wie Geburt von einem Kind oder neue berufliche Herausforderungen können dann das System in eine neue Form bringen und unter Umständen kann sich dann immer anpassen und dann tritt eine Erkrankung auf. Aber es gibt auch andere Verarbeitungsformen, wie beispielsweise, was dann narzisstisch heißt, wenn man die Befriedigung, die man durch Nähe bekommen hätte oder sich wünscht, sich anders holt, indem er was Besonderes aus sich macht, indem er seine eigenen Fähigkeiten, Begabungen entwickelt und große Dinge leistet. Auch das ist ja nicht negativ und viele engagierte Tätigkeiten, Leistungen kommen ja dadurch zustande. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich, den Schmerz zu betäuben in Alkohol oder in anderen Suchtformen.
Sie sagen ja, dass dieser Grundkonflikt auf eine Sehnsucht nach Nähe zurückgeht. Ist das nicht auch etwas Menschliches, etwas Normales, diese Sehnsucht, die Menschen haben, dass sich sehnen auch nach dem ja, Ewigen, auch nach dem Göttlichen, wenn man das so sagen kann? Oder ist das immer schon etwas, liegt hier schon der Kern für etwas Krankhaftes?
Nein, nein, überhaupt nicht. Also der Mensch ist, und das geht durch alle philosophischen Schriften seit der Antike, ein soziales Wesen. Und das geht ja bis in unser christliches Gottesbild, was in der Trinität ja an über Beziehung definiert wird. Dreifaltigkeit ist Beziehung pur. Und das ist, daran haben wir als Menschen Anteil, das ist unser Wesen. Und wir sind von Grund aus auf Beziehung angelegt und deshalb sind wir in dem Bereich auch so verletzlich und sensibel. Aber zunächst ist es ganz positiv.
Wenn man jetzt weiterfragt, oder kann man in dem Begriff, also Grundkonflikt, kann in dieser frühen Bindungsstörung, Beziehungsstörung auch ja, eine gestörte Beziehung zu den Eltern liegen? Zum Beispiel auch ein gewalttätiger Vater oder auch eine ja, gestörte Beziehung zur Mutter? Und dass in diese Beziehungsstörung auch dann die Ursache werden kann für eine Depression im Erwachsenenalter, weil daraus sich durch die Prägung der Eltern, das wird übertragen auf das Gottesbild, und sich daraus ein verrücktes, ein falsches Gottesbild ergibt, aus dem das dann wiederum Ursache für eine Depression ist. Kann man das so sehen, Herr Fischer?
Ja, aber ich bin da sehr vorsichtig. Zunächst ist so die Gefahr, wenn wir so reden, eine Pathologisierung der Eltern, dass man dann schnell denkt, ja, da habe ich nicht genügend Aufmerksamkeit und Zuwendung und so weiter bekommen. Ich glaube, man muss sich einfach klar machen, dass wir als Menschen immer auch in einer begrenzten Welt leben. Und niemand hat perfekte Eltern. Und da gibt es kein optimales Feld. Aber es gibt ein Feld, was gut genug ist. Und die Spannung, die dadurch entsteht, ist ja auch ein Anreiz, mich konstruktiv mit meinen eigenen Kräften mit dieser Spannung und meinen Bedürfnissen und Wünschen auseinanderzusetzen. Also das ist mir ganz wichtig, bevor wir jetzt auf das andere Thema noch einsteigen. Mhm. Und wenn wir die Gottesbeziehung anschauen, dann wächst ja die Gottesbeziehung nicht einfach in einem luftleeren Raum. Kein Mensch ist je ohne andere Menschen aufgewachsen. Und die Beziehungserfahrungen, die wir mit anderen Menschen machen und die wir vor allem mit den Eltern machen, übertragen sich zunächst auf das Gottesbild, sodass das Gottesbild in der Qualität, wir sagen jetzt korreliert, also eng verbunden ist mit der Erfahrung, die Menschen gemacht haben mit anderen Menschen. Und es ist dann eine Frage der religiösen oder spirituellen Entwicklung und Reife, dass sich das Gottesbild wie verselbstständigt oder jetzt anhand von Glaubenserfahrungen des biblischen Gottes zu einer ganz eigenen Qualität findet, die dann unabhängig ist von menschlichen Erfahrungen und meine eigenen Beziehungsstile dann wieder prägen kann.
Das heißt, Sie wollen also nicht die Eltern-Kind-Bindung pathologisieren und sagen, ja, da war ein Mangel und aus diesem Mangel erklärt sich dann eine gestörte Beziehung und diese wiederum ist dann Ursache für ein gestörtes Gottesbild oder eine gestörte Gottesbeziehung. So einfach ist es also nicht. Sind denn Depressionen vielleicht in der Hauptsache auch veranlagt, vererbt?
Absolut. Das ist nachgewiesen. Depressionen haben vielerlei Ursachen. Also Depressionen haben, das ist der sicherste Befund, einen genetischen Anteil. Also sind vererbt. Depressionen sind ja sehr komplexe Vorgänge im neurobiologischen Stoffwechsel im Gehirn. Und die verschiedenen Stoffe, biochemischen Stoffe, die da eine Rolle spielen, sind ja in den Genen kodiert. Und da hat das Genom, was dann vererbt wird, einen Einfluss auf die auf das Risiko, depressiv zu erkranken. Aber die Ausbildung von dem, was als genetisches Potenzial vorhanden ist, wird immer durch Umwelteinflüsse sozusagen moduliert oder ausgeformt. Und es gibt Untersuchungen, die man jetzt beim Bindungsverhalten durchgeführt hat bei Affen, wo man experimentieren kann, also wo man Affen Kinder von ihren natürlichen Müttern trennen kann, sodass man bestimmte Versuchsreihen aufbauen konnte. Da konnte man klar nachweisen, dass ein genetisches Risiko zu einer Depression modifiziert wird durch ein fürsorgliches Verhalten der Affenmutter. Also wenn man Affen genommen hat, die ein genetisches Risiko hatten und sie einer anderen Affenmutter gegeben hat, von der man wusste, dass sie sehr fürsorglich ist, dann ist das Risiko nicht zum Tragen gekommen. Das konnte man dann anhand von Messungen von Stoffen im Gehirn nachweisen. Also es ist klar nachgewiesen, dass es eine genetische Veranlagung gibt. Ob die und in welcher Form die aber zum Tragen kommt, ist dann wiederum von der Umwelt und den Erfahrungen, die jemand macht, abhängig.
Jetzt sprechen wir über Depression und Glaube und fragen, ob das denn nun ein Widerspruch ist. Inwieweit kann denn ein strenges religiöses Klima oder auch ein krankmachendes Gottesbild auch eine Depression auslösen?
Ja, jetzt differenziert sich die Frage schon etwas im Vergleich zu der Eingangsfrage, wo es ganz allgemein ging um Glaube und Depression. Man muss ja immer unterscheiden, was für eine Ausprägung der Glaube hat. Also ist es ein emotional nährender Glaube oder ist es ein emotional rigider Glaube? Das gibt es ja auch. Und die haben jeweils unterschiedliche Auswirkungen. Die einen fördern eher depressive Erkrankung oder depressive Verarbeitung und andere wirken mehr als Ressource.
Ja, vielleicht können Sie einfach Beispiele nennen, auch für ein negativ besetztes Gottesbild. Was kann das sein? Wie ist das ausgelöst?
Oder also, wenn wir jetzt klinisch ganz schwierige Fälle nehmen, ich hatte mal eine Patientin, die den Eindruck hatte, dass sie die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen hätte. Und sie war felsenfest dieser Überzeugung, dass sie in ihrem Leben einen schwerwiegenden Fehler begangen hat. Und das hat ihr ganzes Gefühlsleben bestimmt und sie war da kaum davon abzubringen. Und das war ein langer Prozess, der über Jahre ging, sich davon zu lösen. Aber das zeigt wieder, in welchem Kontext entsteht so ein Gottesbild. Sie kam aus einer sehr strengen, streng religiösen Familie und in dem Kontext ist dann auch dieses Gottesbild entstanden. Wieder, man kann nicht einfach sagen, dass ein Gottesbild auf Gesundheit wirkt. Ich meine, das stimmt schon. Aber die Frage ist wieder, wie entsteht ein Gottesbild? Und dann gibt es differenziertere Bezüge. Und es ist nicht einfach das Gottesbild, was auf die Gesundheit wirkt, sondern es ist eine ganze Situation, in der das Gottesbild ein Teil ist. Was aber dann dazu kommt, ist, dass religiöse Überzeugungen im Menschen sehr tief verankert sind und therapeutisch schwer, vielleicht am schwierigsten zu beeinflussen sind. Und da kommt dann auch Psychotherapie an ihre Grenzen, weil das gar nicht mehr Gegenstand der Psychotherapie ist. Also ein Gottesbild zu verändern, das wäre eigentlich eine Anmaßung, wenn ein Psychotherapeut daran arbeiten wollte. Nur ist es für den Krankheitsprozess eben doch relevant und das sind schwierige Situationen.
Und welche Elemente der Spiritualität oder religiösen Behandlungsansatz, kann man das so sagen, gibt es oder was nehmen Sie auch selber? Welcher Therapie bedienen Sie sich sozusagen oder auch persönlicher Glaubenserfahrung, um den Glauben wieder auch als Bewältigungsressource zu nutzen, auch bei Menschen, die einfach unter einem krankmachenden Gottesbild leiden? Ich sage das jetzt einfach mal so, wie Sie es genannt haben, zum Beispiel den Buchhalter Gott, der alles notiert, was man, wie man jeden Fehltritt, den man begangen hat oder die Vorstellung von einem dämonischen Richter oder auch vom Leistungsdämon, dass man meint, eigentlich nie genug zu sein. Also solche krankmachenden Gottesbilder, wenn diese ihm vorliegen und Sie in ihrer Behandlung, in ihrer Therapie auch religiös etwas mitmachen möchten?
Ja. Für mich war es sehr erfrischend, mal einen Professor zu hören, der folgende Geschichte erzählt hat. Stellen Sie sich vor, Sie kommen als Arzt an ein Krankenbett und Sie fangen an, mit der Person zu reden und sie erzählt Ihnen von ihrem Glauben. Sie sagt, wissen Sie, ich glaube an den Teufel. Und dann war seine Frage, okay, gut, Sie glauben an den Teufel und wie hilft er Ihnen, gesund zu werden? Oder hilft er Ihnen, gesund zu werden? Und ich musste schmunzeln, einerseits über die Offenheit, das einfach so zu nehmen und nicht irgendwie entsetzt zu reagieren und andererseits über die Klugheit, die entscheidende Frage zu stellen. Wir glauben an Gott als den, der unser Heil will. Und dann darf ich mir auch die Frage stellen, fördert dieser Gott, an den ich glaube, und das ist mit dem Gottesbild, was ich habe, verbunden, fördert er mein Heil? Also wenn ich ein Gottesbild habe, wo ich, um jetzt den Buchhalter Gott zu nehmen, nur einfach Dinge erfüllen muss, über die dann Buch geführt wird, so wie abgehakt wird, fördert es meine Lebendigkeit, fördert es mein Heil? Oder wenn ich das Leistungsgottesbild nehme, da wird immer nur gefordert und ich kann eigentlich nie genügen, weil immer noch mehr möglich wäre. Fördert das meine Lebendigkeit? Fühle ich mich da heil, das heißt ja auch ganz? Und wenn wir dann genauer hinschauen in die Bibel, dann begegnen uns ganz andere Gottesbilder, die Jesus uns gebracht hat, wie das Bild vom guten Hirten. Da geht es nicht darum, dass das Schaf bei der Herde bleibt und ich alle 100 abhaken kann, sondern da gibt es den Freiraum und es ist kein Fehler, wenn eines weggeht, sondern dann entsteht eine Beziehung, er geht mir nach und er holt mich und lädt mich ein, zurückzukommen, und wenn ich das nicht kann, dann trägt er mich zurück. Oder Bilder der Fruchtbarkeit, das Gleichnis nehmen vom Sämann. Das geht so viel von dem Weizen daneben. Also das ist überhaupt nicht effizient. Und wenn es nur 30% sind von den Weizenkörnern, die dann auf guten Boden fallen, aber die bringen so viel Frucht, und das ist was anderes als Leistung, dass es das andere bei Weitem aufwiegt. Und auch da schwingt ja zwischen den Zeilen eine ungeheure Freiheit mit. Also das sind so Möglichkeiten, wie man die eigenen Gottesbilder anschauen und ja auch kritisch betrachten kann. Wo führen sie denn hin letztlich? Mhm. Dann haben Sie noch gefragt nach Umgang mit Depression vom Glauben her. Und da hat eigentlich die christliche Tradition und auch Lebenspraxis viele Elemente, die jetzt religiös gefärbt sind, die aber ganz normalen therapeutischen Interventionen, die man verwendet gegen Depressionen, entsprechen können. Also beispielsweise das Abendgebet, wenn wir auf den Tag zurückschauen. Und jetzt, ich komme aus der ignatianischen Spiritualität, dort bewusst schauen, was hat Gott mir eigentlich Gutes getan heute? Also bewusst ins Danken zu kommen. Das ist für Leute, die depressiv sind, schwierig. Eine große Herausforderung. Aber es ist heilsam, zu schauen, was war positiv. Also gegen diese negative Sicht zu gehen. Wenn jemand schwer depressiv ist, ist das manchmal kaum möglich. Und dann ist auch eine professionelle Behandlung natürlich unabdingbar. Aber trotzdem helfen jetzt die verschiedenen Elemente der christlichen Glaubenspraxis, die ich jetzt aufzähle. Das andere ist das regelmäßige Gebet. Also Morgengebet, Tischgebet, Abendgebet, Besuch der Liturgie am Sonntag. Das sind feste Strukturen, die auch bei der Arbeit mit depressiven Patienten wichtig sind, weil sie dazu neigen, Struktur zu verlieren. Mhm. Auch das Engagement für andere, was ja im Glauben zum Glauben gehört, ist ein Tätigsein. Also Depressive sind oft zurückgezogen und sind kaum mehr zu aktivieren, fühlen sich wie gelähmt. Und da kann es gut sein, den Blick von sich selber wegzurichten und was für andere zu tun, und wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber wie die Energie aufzubringen und ins Tun zu kommen. Wichtig ist auch, oder hilfreich, die Gemeinschaft. Also wenn ich den Glauben mit anderen leben kann. Und sei es nur, dass ich im Gottesdienst, ohne dass groß irgendwas ist, mich unter die anderen setze und ein Teil von denen bin. Und weiß, da gehöre ich dazu. Mhm. Und auch die ganzen positiven Aspekte des Glaubens, also der Glaube auf andere zuzugehen, sich mit anderen auszutauschen, sich auch Dinge erlauben, die Freude machen, also in die Natur zu gehen oder sich ein gutes Essen gönnen, was Jesus immer wieder gemacht hat, zum Mahl eingeladen. Und es war nicht ein Mahl mit Brot und Wasser, sondern mit Brot und Wein und allem, was zu einem Fest gehört.
Hm. Das heißt, das sind also ja Ansätze einer ganz normalen Glaubenspraxis, die auch dann in der Therapie als Ressource genutzt werden können. Sie sagen ja, der Psychotherapeut, der kann sich natürlich nicht anmaßen, ein ganz emotional negativ besetztes Gottesbild, Gottesbeziehung zu heilen. Das geht auch nur aus dem Glauben heraus. Aber es gibt ja dann wohl doch Elemente, die in der professionellen Therapie, also vom Ansatz her übereinstimmen mit ja, einer Glaubenspraxis, die man unterstützend sozusagen hernehmen kann in der Therapie. Oder wäre das dann eigentlich, wird das abgespalten und gesagt, das hier ist, gehört zur geistlichen Begleitung, oder geht das bei Ihnen in der Klinik, da sie ja christlich ist, gibt es eben auch diesen christlichen Ansatz in der Psychotherapie?
Ja, absolut. Mhm. Das ist, warum viele Patienten zu uns kommen. Ich meine, die Elemente, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind aus der christlichen Glaubenspraxis. Wenn Sie in eine säkulare Klinik gehen, dann heißt es anders. Mhm. Tagesstruktur ist ein Begriff aus der milieutherapeutischen Pflege. Die Vermeidung vom sozialen Rückzug ist auch ein Terminus technicus, dem wir die Glaubensgemeinschaft als Glaubensgemeinschaft interpretieren. Aber da kommt noch eine neue Qualität dazu, wenn wir es vom Glauben her sehen. Mhm. Oder es gibt, was Sie auch in der Literatur finden, das heißt dann Goldplättchen sammeln. Also gucken, was waren die Goldplättchen heute vom Tag. Das ist das Gleiche wie am Abend Gott zu danken. Aber der Unterschied ist, dass vom Glauben her alles nochmal zusammengefasst wird in einen Beziehungskontext. In den Kontext der Beziehung zu Gott oder, wenn wir es trinitarisch ausfalten, der Beziehung zu Jesus. Mhm. Und da kann ein lebendiger Glaube, denke ich, auch wie eine Prophylaxe sein gegen eine Depression oder das mindestens abfedern, und wenn dann eine Depression da ist, auch helfen, es durchzutragen. Mhm. Wobei eine schwere Depression immer auch das Gottesbild mit in Leidenschaft zieht. Und manchmal hilft dann einfach nur noch das Wissen, was man Patienten einfach über den Kopf dann vermitteln kann, also kognitiv, dass die Depression eine Erkrankung ist, die auch den Glauben betrifft. Also wenn die Depression schwer ist, dann ist eigentlich kaum mehr Hoffnung da. Und Hoffnung ist vom Glauben her ganz eine zentrale Tugend. Aber wenn die Hoffnung fehlt, dann bricht auch der Glaube und die Liebe weg, um jetzt die drei theologischen Begriffe zu nehmen. Und dann bleibt nur noch das Wissen, dass das auch durch die Krankheit bedingt ist, auch wenn ich dann nichts mehr fühlen kann oder nur noch negativ fühle, auch in Bezug auf Gott. Und dann ist es wie was, wo ich mich dran halten kann, aber was sich sehr dürr anfühlt. Hilfreich ist dann zu wissen, das geht wieder vorbei oder das ist heilbar und Gott kann mir helfen, auch dadurch, dass ich die professionellen Angebote aufsuche, die es gibt. Also wir haben vorher schon gesagt, Depression ist eine wirklich schwere Erkrankung, es ist überraschend, weil man das normal gar nicht so denkt, dass das Todesrisiko bei 15% liegt. Und zwar, weil Depression oft mit Suizid verbunden ist. Und man denkt so leicht, naja, ich bin ein bisschen bedrückt. Ich will es jetzt nicht unnötig dramatisieren, aber eine Depression ist wirklich eine ernstzunehmende Krankheit, die auch fachlicher und im Zweifelsfall auch medikamentöser Behandlung unbedingt bedarf.
Mhm.
Und der Glaube kann den Prozess der Auseinandersetzung und Heilung unterstützen, aber keinesfalls würde ich mich darauf verlassen, auf den Glauben allein eine Therapie aufzubauen. Ich würde das sogar als Gott in Versuchung führen, anschauen, weil er stellt uns ja die ganzen anderen Mittel und Möglichkeiten auch zur Verfügung. Und dann darf ich sie auch nutzen.
Ja, Franz Fischer ist zu Gast bei Radio Horeb. Er ist Theologe und Psychologe in der christlichen Klinik SGM Langenthal in der Schweiz. Nach einem Musiktitel geht es hier weiter mit Ihren Fragen. In der Lebenshilfe bei Radio Horeb fragen wir heute, inwieweit auch krankmachende Gottesbilder, ja, gestörte Beziehungen, eine gestörte Gottesbeziehung auch eine Heilung von der Depression behindern kann. Depression und Glaube, ist das ein Widerspruch? Oder sind religiöse Menschen im Durchschnitt doch weniger depressiv als andere und haben bessere Chancen, dass Depressionen bei Ihnen dann auch heilen? Ja, zu Gast ist Franz Fischer von der christlichen Klinik SGM in Langenthal. Er ist dort tätig als Theologe und Psychologe. Zwei Hörerinnen haben uns erreicht. Ich darf zuerst begrüßen Frau Gebhardt aus München. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich hätte eigentlich eine Frage. Ich habe selbst erlebt, ich hatte auch einmal Depression gehabt. Und durch die charismatische Erneuerung, durch Gebet und auch Frequenz im Sakrament der Beichte und Eucharistie, habe ich wirklich meine Freude wiedergefunden. Und wie ist das mit der Beichte, dass die Beichte auch die Heilung ist für uns? Was ist Ihre Meinung damit? Die Beichte auch uns heilt, weil wir unser Herz für Gott öffnen.
Ja,
und so, da haben wir auch eine Beziehung mit Gott und eine ganz offene Beziehung mit Gott. Und dadurch kann er uns heilen. Ich bin einverstanden auch, dass die Medikamente natürlich im schweren Fall muss benutzen werden. Gott hat auch die Ärzte berufen, um das Leben zu unterstützen. Aber die Beichte, ich finde, dass die Beichte, wenigstens in meinem Fall, und ich bin sicher, dass auch viele andere haben auch durch die Beichte viel, viel Heilung schon erlebt.
Ja, vielen Dank, Frau Gebhardt, für den Hinweis. Da kommt noch ein ganz neues Thema rein, nämlich das der eigenen Schuld natürlich. Und Beziehungsstörungen sind oft zweiseitig. Und den eigenen Teil zu sehen und in der Beichte Gott hinzuhalten und zu erfahren, dass das wirklich gut ist und mir nicht auf Dauer anhängt, das kann sehr heilsam, befreiend sein und auch in der Depression helfen, das ist keine Frage.
Und dennoch, ja, Frau Gebhardt, war, glaube ich, Ihnen auch wichtig, dass beides hier zusammenkommen muss, ja, die Inanspruchnahme, die professionelle Hilfe durch Ärzte, bestenfalls natürlich für einen religiösen Patienten, denn auch ein Psychotherapeut, der dann auch diese Ausrichtung hat.
Ja.
Weiterhin hat uns Frau Fischer erreicht, auch aus München. Grüß Gott, Frau Fischer.
Ja, grüß Gott. Ich rufe an wegen meines behinderten Bruders. Er ist behindert insofern, als er Dyspraktiker ist. Das heißt, er kann das nicht sagen, was er denkt, und das nicht tun, was er tun möchte. Wir haben also ewig lang gedacht, er wäre schwachsinnig. Und durch die gestützte Kommunikation, die mit Autisten praktiziert wird, ist jetzt herausgekommen, dass er sehr intelligent ist und ganz viel denkt. Und zurzeit ist in einer großen Depression. Er hat keine Freude mehr. Jetzt Frage in Ihrer Klinik. Kennen Sie, wird die FC da angewandt oder wie behandeln Sie Dyspraxie? Wäre er da bei Ihnen an der richtigen Stelle? Und was kann ich jetzt persönlich, ich sehe ihn einmal in der Woche, ich gehe mit ihm viel spazieren, ich singe mit ihm, er ist in einer Einrichtung für Behinderte. Ja, und können andere für ihn beten, also wenn wir für ihn beten, kommt es bei ihm, kann man da seine Depression auch heilen.
Ja, da habe ich noch zwei Rückfragen an Sie. Das eine, ja. Wie ist denn Kommunikation und Beziehung möglich?
Ja, das heißt Kommunikation, er spricht eigentlich, wenn er spricht, dumme Sachen, damit die anderen lachen. Aber er will eigentlich, und das, was er wirklich denkt, kann er nicht sagen.
Aber kann er sich verstanden fühlen durch die Kommunikation?
Ja, das kann er. Ja, das, was ich, also ich bete mit ihm, ich sage ihm die Gedanken, meine Gedanken zum Vater unser, das versteht er, aber er lehnt jetzt auch Christus ab, ja. So ungefähr, wie konnte Christus das zulassen, dass ich in der Klinik so geschädigt wurde mit Elektroschocks und so weiter, ne? Ja. Mit Zwangsjacke, dass ich diese nicht so zurückgezogen habe.
Ja, also mein erstes Gefühl, und das ist die zweite Frage, ist, geht es bei ihm um die Frage nach dem Sinn? Ja. Also wozu bin ich da mit meinem Leben?
Ja. Das schon, und da hat er eben jetzt aufgegeben, er glaubt mehr an die Hölle als an den Himmel.
Ja, das ist eine große Herausforderung.
Ja.
Ich habe mit dieser Dyspraxie keine Erfahrung bisher.
Ja. Kennen Sie da jemanden, der damit Erfahrung hat?
Nein, ich kenne auch niemanden. Ich kann nur sagen von mir selber, wir haben ein behindertes Kind, ein schwer behindertes Kind und sind einfach persönlich mit diesen Fragen von Behinderung und alles, was dazugehört, natürlich sehr betroffen und auseinander, haben uns damit auseinandersetzen müssen, persönlich. Und auch das ist, wie bei Frau Gebhardt vorher nochmal ein Hinweis, die Frage nach dem Sinn ist natürlich auch ganz zentral bei Depressionen. Also wenn dann das Leben sinnlos wird und da kann eine Behinderung als kritisches Lebensereignis die Frage stellen. Aber dann ist die spirituelle, existenzielle Dimension nochmal ganz anders im Vordergrund und muss auch eigens Thema werden.
Ja, und jetzt die Frage, also Gebete anderer und heilige Messe für ihn, also für ihn?
Ja, das ist eine Möglichkeit vom Glauben her. Aber ich denke, wir müssen uns lösen von einem mechanistischen Bild, dass wir mit Gebeten einen Effekt bewirken, wie wenn wir einen Hebel umlegen.
Ja.
Ein Gebet ist ein Ausdruck von einer Beziehung. Und das für mich ist da immer das Bild Jesus in Gethsemane. Also er sagt, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber dein Wille geschehe. Es braucht immer wie beides.
Ja.
Und es gibt viele Erfahrungen, wo Gebete erhört werden. Da ist die ganze kirchliche Tradition voll davon. Man hat auch versucht, in Untersuchungen das statistisch nachzuweisen. Aber das ist auch theologisch heikel und schwierig. Denn wenn ich einen statistischen Effekt hätte, sodass ich sagen könnte, wenn 100 Leute für einen Menschen beten, dann wird er gesund, das entspricht nicht mehr dem biblischen und christlichen Gottesbild, sondern das wäre dann irgendwas wie eine parapsychologische Methode, die man dann da gefunden hätte.
Ja.
Weil Gott ist einfach auch souverän und unverfügbar in seinem Geheimnis.
Gut, dann bedanke ich mich vielmals.
Ja, Ihnen alles Gute, Frau Fischer. Auf Wiederhören. Aus Thüringen haben wir eine Anfrage von Frau Uhlworm, die ich jetzt begrüßen darf. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hier ist die Cornelia Ulwurm und ich möchte sagen, dass ich also den Vater im Himmel und Jesus und Maria von ganzem Herzen liebe und dass ich auch schon erfahren habe, dass mich Gott liebt, aber dass ich eben trotzdem seit vielen Jahren unter schweren Depressionen leide und zum Beispiel auch in diesen Selbstmordzuständen, wenn eben, wenn man eben diesen Leidensdruck loswerden will. Aber von Christen habe ich halt, oder von Katholiken, da auch immer schon wie ein Vorwurf gehört, ich kann doch als Katholik oder als Christ, das ist doch eine Sünde und so, das weiß ich ja auch und ich liebe ja Gott auch, aber trotzdem, das finde ich eben gut, dass Sie das gesagt haben, dass das wirklich eine Krankheit ist, dass man da eben in diesen Zuständen mit dem Willen gar nicht mehr oder mit dem Glaube das gar nicht regeln kann, sondern dass das eben ein Zustand ist, in dem man einfach wie in einer anderen Krankheit auch drin ist, wo man da eben keine Hoffnung spürt.
Ja, die Freiheit ist eingeschränkt. Wir erleben uns nicht mehr so frei wie sonst auch. Mhm. Aber wir sind immer noch ein bisschen frei. Und ich habe oft erlebt, dass Patienten, gerade christliche Patienten, einen ungeheuren Halt da drin gefunden haben, dass sie gesagt haben, aber diese Sünde will ich nicht begehen. Ja. Und das hat sie oft gehalten.
Ja. Ja, ich bete auch, dass Jesus eben nicht zulässt, dass ich Selbstmord begehe. Aber eben in diesen Zuständen, ich meine, bis jetzt bin ich ja auch noch da, aber eben in diesen Zuständen, da kann man es eben nicht regeln. Also, und das habe ich halt, weil ich oft auf Unverständnis halt von Christen oder die dann sagen, ja, du darfst doch als Christ nicht traurig sein und so. Das hat mich, da weiß ich immer nicht richtig, was ich sagen soll.
Ja, da geht es dann darum, dass Sie ganz konkret in den Situationen, wo Sie handeln können, vorbereitende Schritte tun, die Ihnen helfen, wenn Sie in die Situation kommen. Mhm. Also, dass Sie wissen, da ist jemand, den ich anrufen kann oder dort ist eine psychiatrische Klinik, in die ich mich einliefern kann, wenn ich anfange zu merken, dass ich keine Kontrolle mehr über mich habe.
Ja. Danke, ja. Und Ihre Klinik, ist das, was bedeutet, dass das eine Privatklinik ist?
Ihre Klinik ist in der Schweiz.
Ja.
Das bedeutet, dass die Klinik aus privater Trägerschaft entstanden ist, also nicht durch öffentliche Initiative. Wir nehmen auch Patienten, die allgemein versichert sind, das ist sogar der überwiegende Teil, an die 80%. Wenn sie aus Deutschland kommen, dann ist es schwierig, das mit der Kasse zu regeln.
Ja, und kennen Sie denn in Deutschland vielleicht eine christliche Klinik, weil ich war jetzt halt immer in also gottlosen Psychiatrien und das war halt schrecklich und ich habe immer schon gesucht.
Da gibt es die Klinik Hohe Mark in Oberursel bei Frankfurt. Und dann gibt es die Deignis-Klinik in Eckenhausen.
Eckenhausen.
Das ist in der Nähe von Nagold.
Okay.
Die kenne ich.
Okay.
Sie können sich weiterhin auch beim Hörerservice oder direkt auf der Homepage von Radio Horeb informieren, Frau Ulbom. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Offenheit und dass Sie auch das nochmal unterstrichen haben, wie schwierig es ist, für Menschen mit Depressionen mit anderen Christen umzugehen, weil sie auch den Eindruck haben, dann mit Schuldgefühlen überladen zu werden. Vielleicht auch kurz die Frage noch an Herrn Fischer. Angehörige oder auch Mitchristen, wie gehen Sie mit Menschen, die an Depressionen leiden, um, dass sie eben nicht in diese Falle hineingeraten, noch die Schuldgefühle noch weiter zu verstärken?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin froh, dass Sie das noch ansprechen. Also, das ist schwierig, weil es immer so zwei Seiten gibt. Einerseits ist es wichtig, einfach emotional zugewandt zuzuhören und sich auf die Menschen einzulassen. Und gleichzeitig gibt es natürlich eine Neigung in solchen Gesprächen, dass sie endlos werden und wie in so Endlosschleifen kommen, die dann nur noch Krankheit und Hilflosigkeit und diese Gefühle verstärken. Also da ist dann wichtig, wie einen klaren Kopf zu behalten und auch praktisch, pragmatisch darauf zu achten, dass nicht in Phasen von Depression Menschen Entscheidungen treffen, die sie hinterher bereuen würden. Wichtig ist auch, keine Schuldzuweisung vorzunehmen und wirklich das als Krankheit zu nehmen und Mut zu machen. Und ganz wichtig, einfach ermutigen, weil es eine Krankheit ist, professionelle Behandlung aufzusuchen.
Mhm. Das möchte ich jetzt vielleicht als abschließendes Wort so stehen lassen. Herr Fischer, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie da waren, dass Sie versucht haben, auch mit einem tiefgehenden Blickwinkel ein bisschen zu entwirren, inwieweit Depression und Glaube zusammenhängen kann, inwieweit der Glaube eine Ressource sein kann, aber dass man auch in der Depression sie als Krankheit wertet und sich nicht allein auf den Glauben stützen darf. Dass man hier einem auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Vielen Dank, Herr Fischer.
Ja, gerne.
Für weitere Informationen können Sie sich gerne an unseren Hörerservice wenden, den Sie unter der 0700 75 25 75 25 erreichen. Mit diesem Hinweis möchte ich mich bei Ihnen bedanken fürs Zuhören und fürs Anrufen. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Machen Sie es gut. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert.